Hallo, hier ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann. Bah!
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kinder jeden Alters, willkommen zu einer neuen Ausgabe, neulich in Japan, hier im Catch Club. Das G1-Finale ist gerade ganz frisch vorbei und wir haben uns jetzt zusammengefunden, um hier darüber zu sprechen, aber ich bin natürlich nicht alleine, ihr kennt das, an meiner Seite rechts und links meine beiden Partners in Crime, zum einen die pure Legende schlechthin, Deathmatches sind seine Spezialität. Hier ist Dieter.
Wunderschönen guten Tag, ihr Dorfmenschen. Für einen besseren Catch-Club stehe ich hier.
Ja.
Hallo.
Und auf der anderen Seite, mein ebenfalls werter, geschätzter Kollege. Er ist keine Deathmatch-Legende, aber er hat den Japanese Strong Style hier nach Deutschland gebracht. Hier ist Marcel.
Guten Tag.
Guten Tag, liebe Freunde. Ja, ihr habt es gerade schon gehört. G1 ist gerade ganz frisch vorbei, also jetzt knapp 20 Minuten, halbe Stunde oder sowas. Ist der letzte Gong gefallen.
Solange wie die da gebraucht hat, war es, glaube ich, eher eine Dreiviertelstunde.
Ist auch gut möglich, sowas um den Dreh. ich hoffe, ihr habt gerade noch gemerkt, was ich am Anfang gemacht habe. Das war für dich, Carsten. Das Ding ist vorbei. Das G1 ist endlich vorbei, kann man so sagen. 90 Matches später finden wir uns hier wieder zusammen, nachdem unsere Preview schon losging. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was soll ich jetzt sagen?
Ich weiß nicht. Auf irgendwas wolltest du eingehen.
Auf irgendwas wollte ich eingehen. Ja, also wie gesagt, das Ding ist vorbei. War lange und...
Vielleicht wolltest du ganz kurz den Zuschauern erzählen, was in dieser Review alles passieren wird.
Es wird passieren. Wir sprechen über das G1.
Surprise, Motherfucker.
Es gibt noch zwei Sachen, über die ich vorher reden wollte, bevor wir über das G1 reden, die auch mit New Japan zu tun haben. Und zwar, oder kurz ansprechen würde zumindest, Harold May ist nicht mehr der Präsident von New Japan.
Richtig. Das kam, soweit ich das von außen mitbekommen habe, sehr überraschend.
Das fand ich auch sehr überraschend.
Also die Stimmen waren auch so, was ich bei Twitter gelesen habe, aus der Wrestling-Bubble. Das war für alle sehr überraschend tatsächlich.
Ja, vor allem, es kam ja auch so aus dem Nichts. Und New Japan hat ja auch nichts groß dazu announced, sondern einfach irgendwie in so einem 2- oder 3-Sätze-Post einfach. Ab dem 10. Oktober oder sowas ist Harold May nicht mehr der Präsident von New Japan und wird ersetzt durch, ich habe jetzt seinen Namen vergessen.
Der jetzt vorher New Japan of America gemacht
genau,
hat.
Genau, der Herr, der vorher der Präsident von New Japan of America macht, ist jetzt der New Japan-Präsident. Muss man abwarten, was das für Veränderungen mit sich bringt.
Vielleicht eine bessere mobile New Japan World-Seite? Oder eine vernünftige New Japan World-App, die mehr ist als nur zwei Seiten Text?
Die Sache ist ja, das ist ja nicht mal eine richtige App. Die App leitet dich ja im Prinzip, wenn du das Video auswählst, auf die Homepage einfach weiter und gibt dir da das Video.
Ich kann auf der iOS-App kann ich nicht mal ein Video auswählen.
Okay.
Also, ich kann es dir wenn wir uns wahrscheinlich ja zu Wrestle Kingdom sehen, kann ich dir das Ganze ja mal zeigen, wie das bei mir aussieht.
Das ist seltsam. Also, bei mir ist es so, ich kann wirklich halt den Stream dann auswählen oder das Video. Aber der öffnet das Video halt nicht in der App, sondern der verlinkt mich dann auf die Website einfach und dann gucke ich das über die Website halt einfach. Dann ist halt ein Ad-Quatsch, dann kann ich auch direkt über den Browser auf dem Handy gehen, weißt du?
Super dumm.
Das ist super dumm. Wie gesagt, muss man abwarten, was da halt für Veränderungen kommen. Das kann man so jetzt nicht sagen. Der Grund soll wohl ein bisschen sein, was ich so rausgehört habe. Ob das der komplette Grund ist, weiß ich nicht, aber das soll wohl ein bisschen der Grund zumindest sein. Dass wohl Harold May versprochen hat, dass sich wohl die Umsätze irgendwie verdreifachen sollen, wenn der Präsident, also unter seiner Präsidentschaft. Auch ein bisschen Konora bedingt und sowas hat das natürlich nicht funktioniert. Aber das soll wohl zumindest einer der Gründe sein, warum man ihn halt abgesetzt hat. Und die andere Sache, worüber ich kurz mit euch sprechen möchte, ist, nach dem Turnier ist ja vor dem Turnier, und zwar wird es nach der Power Struggle Tour eine verkürzte Version der World Tag League und des Best of the Super Juniors geben. Als eine Tour halt quasi.
Das dann Problem ist, New Japan hat keine Tag Team Division.
Ich glaube, da werden jetzt ein paar Leute eingeflogen.
Aber das hat die ja noch nie davon abgehalten. Mit den Juniors wird es im Moment auch ein bisschen schwer. Also da ein ganzes Turnier zu füllen, wird auch eine Aufgabe sein.
Ja gut, wenn du halt zwei Turniere zusammen machst, ich weiß nicht, sind die auch Round Robin oder Elimination?
Round Robin. Also es ist für gewöhnlich. Ich weiß nicht, ob man es dann halt ändern wird für dieses Format dann.
Vielleicht
dann
machst du halt so ein, keine Ahnung, 8-Mann Round Robin Turnier oder sowas halt, ne?
Ja, das oder du machst halt Single Elimination wie den New Japan Cup.
Was ich mir vorstellen könnte, was sie ja bei der Tag League die letzten paar Jahre auch gemacht haben, also letztes Jahr war es ja Round Robin, aber mit einem Block, da hattest du halt einen 14-Team-Block. Das halt, dass sie dann wieder sagen, okay, wir machen also keine 14 Teams, dann machen wir halt vielleicht 10 Teams oder dadurch, dass eine Doppeltour ist, vielleicht 6 Teams und die sind dann halt in einem Block alle gegen alle.
Ist aber auch scheiße, weil dann hast du das Finale ja schon einmal gesehen.
Richtig, und das ist halt das, was warum ich das nicht mag, diese Group Stages, aber dadurch, dass sie das die letzten paar Jahre schon mal gemacht haben, könnte ich mir vorstellen, dass sie das zumindest bei der Tag League wieder machen und dass sie vielleicht bei der beim Junior Tournament sagen, entweder auch ein Block oder sagen sie, okay, wir machen zwei Blöcke A6 Leute. Das heißt, du hast dann eigentlich den Tourtag mit dem Best of the Super Juniors auch einfach 6 Matches am Stück vom Turnier. Könnte ich mir halt vorstellen. Und dann halt im Wechsel immer Tag League, Best of the Super Juniors immer halt im Wechsel mit dem Finale dann halt, also mit einem Doppelfinale dann in der Osaka Yoho.
Finale ist in der Nippon Budokan in Tokio, mein Freund.
Ach stimmt, in der Nippon Budokan. Ja, aber trotzdem ist es eine große Halle, sogar größer als G1-Finale eigentlich.
Ja, ich hab mal geguckt. 1000 Plätze größer.
Ja, immerhin.
Mal gucken, ob Kota Ibushi teilnimmt.
Ja, mal schauen. Aber ich würde sagen, das nur kurz als Dings. Wir haben über das G1 jetzt noch genug zu sagen. Deswegen beenden wir das. Oder möchte da noch kurz irgendjemand was hinzufügen?
Nö.
Gut, dann fangen wir an. Ich würde sagen, wir sparen uns jetzt einfach einen Spoilerteil und reden jetzt einfach direkt hier über das G1. Oder machen dann einfach jetzt einen Spoiler-Teil, also wenn ihr das jetzt hört, dann kommt jetzt gleich die Ringglocke und dann reden wir einfach über das G1 drauf los, dann hört ihr auch was über Sieger, Gewinner, Verlierer und so weiter und so fort. Also in diesem Sinne gibt es dann jetzt halt eine Ringglocke. So, das
auf
G1.
Auf deinen Kopf.
Auf meinen Kopf die Ringglocke. Jetzt ist mal ein bisschen schwindelig. Ich würde sagen, Marcel, fang du doch mal an. Das war ja dein erstes G1. Du als G1-Jungfrau, gib doch einfach mal so einen kurzen Einblick, so deine Gedanken so allgemein zu diesem Turnier. Wie fandst du das? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? So in ein paar Sätzen ganz kurz einfach mal deine Gedanken dazu.
Also zum einen bin ich ja, was das angeht, jetzt offiziell Entjungfert. Tut auch noch ein bisschen weh, weil war lang und anstrengend.
Vor allem sehr, sehr lange fürs erste Mal. Sehr viel.
Ja, also ja, 90 Mal, Alter, gleich.
Ja, also das muss man ja dazu auch sagen. Ich möchte dich ganz kurz nur unterbrechen. Wir haben ja diesmal auch tatsächlich alles geguckt. Ja. Also für mich war es auch das erste Mal, dass ich alle Matches wirklich geguckt habe. Sonst habe ich immer so ein bisschen, ja, okay, so ein paar Filler-Matches oder sowas, was mich nicht interessiert, das habe ich geskippt. Ich habe diesmal auch komplett alles geguckt. Oder wir alle haben das ja getan. Genau. Also von daher nochmal da auch Chapeau, ne? 90 Matches, das merkt man dann halt irgendwann schon.
Ja, aber vor allem, jetzt, also das Ding ist halt, parallel war letztes Wochenende auch das Collective mit 12 Shows. Ja, und da habe ich mir auch vorgenommen gehabt, ich will alles sehen. Mein Vorteil tatsächlich war, dass ich seit Juli in einer neuen Abteilung bin auf der Arbeit, wo es mit der Arbeit vereinbar ist, dass ich halt nebenbei auf dem Handy Catchen laufen habe. Das hat das Ganze überhaupt nur deshalb war es mir möglich, alles zu sehen. Und ja, wie gesagt, es lief halt tatsächlich dadurch viel nebenbei. Und ja, also es verschmilzt halt in meinem Kopf einfach zu einer Riesenmasse an Leuten, die sich auf die Schnauze hauen tatsächlich. Das ist an der Stelle ein bisschen schwierig, da dann irgendwelche einzelnen Highlights großartig rauszustellen. Ja. Jetzt habe ich das gleiche Problem wie du vorhin.
Aber vielleicht sag doch mal ganz kurz, hat es dir als Overall, hat es dir gefallen, hat es dir eher nicht gefallen? Würdest du das nächstes Jahr dir nochmal antun? Oder in einer anderen Form vielleicht oder gar nicht? Oder wie stehst du so dazu?
ich mag Wrestling mit sehr viel Storytelling drumherum. Und das hast du halt beim G1 eigentlich fast gar nicht. Du hast halt einfach nur, was wiederum geil war, einfach nur 5 Matches. Wenn man das Young Lions C-Block-Match wegignoriert, wie ich es getan habe. Hast du halt einfach immer nur 5 Matches, zack, 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 und bist dann halt nach, in der Regel, 2 Stunden durch. Wenn du dann auch Einzüge und alles dazwischen halt skippst. Von daher, das wiederum ist gut. Aber ob ich es mir nochmal in der Form geben würde, einfach nur so ein Turnier, wo mich halt ein Großteil der Wrestler nicht wirklich interessiert, weiß ich nicht. So jetzt zum Ende hin, wo es dann im Bullet Club irgendwelche Geschichten gab, gestern die Nummer mit Osbert, oder was, vorgestern?
Das war vorgestern, das war Freitag, genau.
Stimmt, da haben wir ja noch parallel geschrieben, das habe ich ja dann auch auf Arbeit gesehen gehabt. So, das sind dann halt so Nummern, die machen das Turnier für mich nochmal deutlich interessanter. Wenn du da irgendwelche Geschichten dazwischen hast. Ansonsten hast du halt ständig irgendwie ein Ghetto oder, wie heißt das, ein Dick Togo, die alle 2 Tage die gleiche Scheiße abziehen, Wrestler, die genau gleich drauf reagieren. Das wird irgendwann halt wirklich, wirklich anstrengend. Von daher, wenn mich New Japan halten kann, dann werde ich halt nächstes Jahr auch wieder Turnier mitnehmen. Nur ist dann halt die Frage, wo bin ich dann in dem Moment gerade beruflich? Habe ich die Möglichkeit, das parallel irgendwie zu gucken oder nicht? Weil ob ich mich dann dazu hinreißen kann, wieder 200 Shows in 10 Tagen zu gucken, weiß ich nicht. Also kann ich tatsächlich jetzt noch nicht vollends beantworten.
Danke. Dieter, bitte.
Ja, das dieses G1 war schon irgendwie ein bisschen besonders. Es war im September, Oktober, nicht wie sonst im Sommer. Ich hatte diesmal keinen Urlaub, doch hatte ich schon, aber konnte ich trotzdem nicht so genießen mit G1 gucken und war auch nicht krankgeschrieben wie das vorletzte G1. Aber es gefiel mir aufgrund dieser besonderen Situation mit Konora und so, gefiel mir, wie sie es gemacht haben und was sie durch umgesetzt haben, sehr gut. Und ich hatte halt schon Spaß an dem G1, aber was ich dieses Jahr schon gemerkt habe, war tatsächlich, die Ermüdungserscheinung wurde gegen Ende sehr hoch.
Ja, natürlich.
Und das Gefühl hatte ich in den letzten Jahren nicht so. Ja. Aber es war dann doch schon so, dass die Motivation auch ein bisschen schwindete. Vor allem das angesprochene Collective, das kam bei mir auch leider dadurch und auch durch andere Sachen viel zu kurz. Und es hatte mir an sich gefallen und ist eigentlich immer schön auch G1 Season. Ich fand es jetzt auch schön, dass wir quasi zu dritt immer fast jeden Tag schön diskutieren konnten und uns immer ausgetauscht haben, jetzt auch wenn am Wochenende bei haben wir es live geguckt und es im Discord getroffen. Das finde ich auch sehr cool, das hat auch echt immer Laune gemacht.
Apropos, die Startzeit heute mit 8 Uhr, das halte ich für ein Skandal. Alle anderen Shows, ja schön, 10, 11 Uhr 30, so in die Richtung angefangen. Ja, nee, Finale machen wir einfach mal 2 Stunden früher. Denkt ihr denn nicht an eure Fans in Europa? New Japan.
Sonntag.
Also wirklich.
Ach, hör mal.
Ich habe auch erstmal konsequent verpennt.
Sehr froh, dass das Finale heute war und nicht in 3 Wochen. In 3 Wochen hätte es um 7 gestartet aufgrund von Zeitverschiebung.
Ja, stimmt. Hätte es halt nicht live geguckt.
warst du fertig, Dieter, oder?
Ja, jetzt doch, genau.
Ja. warst du jetzt fertig mit
deinem? Ja, ich war fertig. Okay. Ja,
ja. Ja, ich kann mich da anschließen. Also mir hat es auch eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand, dass es diesmal irgendwie kürzer war, also von dem Turnierzeitablauf als die letzten Jahre. Also dass man so ein bisschen halt das schneller alles abgearbeitet hat, aber gut, du hattest halt auch zwei Shows, zwei Wochen, wo halt fast jeden Tag eine Show war.
Das waren eigentlich fast immer zwei Shows, ein Tag Pause. Zwei Shows, ein Tag Pause, so ungefähr zumindest.
Ja, und du hattest dann halt in einer Woche, hattest von sieben Tagen, hattest du, glaube ich, fünf Tage eine Show. Das zwei Wochen hintereinander, das war mir ein bisschen zu viel. Ich fand auch, dass du, also du hattest gute Matches, natürlich keine Frage, aber du hattest nicht diese top, nonstop hohe Qualität, wie das sonst immer bei den G1s der Fall ist. Ich glaube auch, dass man den Leuten gesagt hat, so ein bisschen, schaltet nicht unbedingt in den sechsten und siebten Gang, sondern bleibt vielleicht im fünften Gang nur, aufgrund dafür, dass wir auch keine ganz vollen Hallen und sowas haben, dass man da halt gesagt hat, ne, spart euch vielleicht euren Vollgang, bis wir die Hallen wieder rappelvoll haben können.
Geht einfach dürfen. Kein Risiko ein, euch zu sehr zu verletzen.
Ja, so nicht nur das. Ja, nicht nur das, aber dass man auch sagt, ja, haut jetzt hier nicht irgendwie gefühlt die 6-Sterne-Matches hier am laufenden Band raus, weil so viele Leute sind da eh nicht in der Halle und die Leute dürfen ja auch nicht so viel Stimmen machen, die dürfen ja nur klatschen, die dürfen ja nicht mal chanten und sowas halt.
Was Jay White einfach als Heel perfekt genutzt hat.
Auf jeden Fall.
Wie er dann umgesprungen ist und wie er, ach, jetzt jubelt doch mal.
Ja.
Die nicht nur klatschen, jubelt doch mal. Und ja. So halt, dass so die Fans halt ein bisschen gemockt hat.
Hat ja auch sogar sich das Mikrofon genommen dann bei dem Okada. Ich hatte geschrieben, Okada, Okada. Und er gesagt, ja, kommt Leute und sowas halt. Hat er super gemacht. Dass man das vielleicht auch so ein bisschen halt gesagt hat, Leute, so, ne, macht ein bisschen locker. Lass uns dann irgendwie voll ausrasten, wenn die Leute wieder kommen, wenn die Hallen wieder ausverkauft sind oder sowas halt. Und
frühestens wahrscheinlich in einem Dreivierteljahr bis Jahr stattfinden wird.
Yay. Ja, wenn überhaupt. Mal gucken. Und das halt so ein bisschen. So, das waren unsere Eindrücke. Wir haben ja auch noch ein kleines Tippspiel gemacht, wie er ja auch erfahren hat in der Preview. Da haben ja Dieter und ich live getippt. Ich übergebe in diesem Sinne jetzt das Wort an Dida und erzähl uns doch mal ein bisschen was über dieses Tippspiel, Dida.
Dieses Tippspiel fand statt zwischen uns drei. Es wurden alle 18 regulären Turniertage getippt. Sprich, 90 Matches haben wir im Vorhinein getippt. Davon können wir sagen, ich habe einen Tag komplett richtig, der Drew zwei Tage komplett richtig. Und der Marcel hat drei Tage komplett richtig.
Tippspielgott.
Des Weiteren, 90 Punkte gab es dementsprechend zu holen. Ein richtiges Match, ein Punkt. Ne? 90 Matches, 90 Punkte. Und zunächst sind wir alle drei über 50% richtig. Genau. Was kann ich hier so rausstellen? Genau, die letzten Tage machte es zwischen euch beiden nochmal spannend. Aber du hattest es nicht genutzt, obwohl Marcel zweimal einen Aussetzer hatte. Marcel hatte nämlich Tag 16 und Tag 18, also den Donnerstag und den Mittwoch und den Samstag hatte er jeweils nur einen Punkt.
Ich dachte mir, ich gebe euch auch eine Chance, weißt du?
Aber wie gesagt, wir sind hier alle über 50% mit den richtigen Tipps. Und das Endergebnis des Tippspiels, bitte Tusch, lautet mit 50 Punkten auf Platz 3 der Dreef.
Genau die Hälfte, richtig, Mann.
Damit hast du einen Prozentsatz von 55,5556% richtig.
Ja,
ist
ja ein bisschen mehr als die Hälfte, stimmt. Ja, okay. Naja, und beim nächsten Mal.
Auf Platz 2 mit 54 Punkten und 60% richtig, der Marcel. Woo!
Also dafür, dass ich halt von uns am wenigsten Ahnung von New Japan habe im Allgemeinen, bin ich sehr stolz auf meine Leistung.
Nö, ich bin auch stolz auf dich, das ist sehr gut. Und ich dann mit
Übrigens, danke an, ich glaube, es war Straight Wrestling. Bei deren Tippspiel habe ich gehört, während ich meine Tipps gemacht habe.
Sehr gut. Und vor allem beim Straight Wrestling-Tippspiel war ja noch die Schwierigkeit, sie hatten ja nicht das originale, den originalen Tourplan. Sie haben ja einen random Tourplan benutzt.
Ja.
Und ja, ich wurde dann mit 67,7778% und 61 Punkten von möglichen 90 in unserem Tippspiel Erster.
Yay.
Herzlichen Glückwunsch. Das heißt,
danke,
dass du das nächste Special aussuchen darfst. Weiß nicht, hast du dir schon im Vorfeld Gedanken gemacht? Du warst ja jetzt nun derjenige, der ja schon früher die Übersicht über das Tippspiel hatte. Hast du da schon was oder möchtest du das Ganze noch dir noch ein bisschen aufsparen, bis du es auswählst?
Ich spare mir das noch ein bisschen auf. Ich bin noch in der Überlegung.
Ah.
Was genau ich mache, weiß ich noch nicht.
Ich bin gespannt. Nächstes Jahr machen wir das Ganze ja auch via Kicktipp. Und
genau.
Auch nicht im Vorfeld in einem durch, sondern nee. Woche für Woche.
Es war
von daher, ich glaube, da wird das Ganze dann auch nochmal wesentlich enger.
Ja.
Ja, vermutlich.
Definitiv. Genau, das war's vom Tippspiel.
Okay.
Und deswegen gebe ich wieder zurück ins Studio.
Ins Studio, ins Hauptstadtstudio. So. Ich
weigere mich, Köln als Hauptstadt anzusehen.
Nicht mal als Landeshauptstadt.
Nicht mal als Landeshauptstadt, als gar keine Hauptstadt. Wir sind die Hauptstadt der... Ah ne, egal, das lassen wir lieber. sonst gibt's hier nachher... wird das hier falsch interpretiert. Wir haben eben schon drüber gesprochen. 90 Matches gab es. Ja, da wird schwer, irgendwas positiv noch hervorzuheben oder irgendwas besonders als Highlight hervorzuheben. Aber ich habe mir eine schöne Liste gemacht. Weil ich halt einfach dumm bin.
Das ist wahr.
Ich lese euch jetzt alle 90 Matches mal von unten. Nein, Spaß.
Ja gut, ich bin dann raus. Ciao.
Nein, ich lese
euch... Ich habe alle 90 Matches habe ich gerankt. Ja, von an.
Nee, ich lese euch einfach nur mal des Spaßes halber meine Top 5 vor.
Ja, das klingt doch gut.
Das ist, auf der 5 habe ich Ibushi gegen Suzuki von Tag 13. Auf der 4 habe ich Tetsuya Naito gegen Zack Sabre Jr. von Tag 4.
Mhm.
Auf der 3 habe ich Will Ospreay vs. Tomohiro Ishii von Tag 3.
Ja.
Auf der 2 Tetsuya Naito vs. Hiroshi Tanahashi von Tag 2.
Mhm.
Und auf Platz 1 habe ich Ishii gegen Shingo von Tag 7.
Kann ich soweit alles mitgehen.
Auf dem letzten Platz habe ich, nur um das nochmal als Vergleich zu haben, habe ich Goto gegen Toru Yano, was 18 Sekunden ging.
Ja, das fällt ja auch fast eigentlich aus der Wertung raus.
Da genau, fand ich Yano gegen Sanada schlimmer.
Ja, aber also ich musste das Ding ja auf den letzten Platz nehmen, weil es ja kein richtiges Match war. Also es fällt halt quasi ein bisschen weg, weil es halt nur 18 Sekunden ging. Deswegen, und weil ich gesagt habe, ich rank alle Matches, wäre es ja unfair gewesen, das ein 18-Sekunden-Match jetzt vor einem anderen Match zu packen. Ja, obwohl ich das für 18 Sekunden halt trotzdem witzig gemacht fand.
Definitiv.
Wie sie es halt gemacht haben. Auf dem vorletzten Platz habe ich übrigens, okay, jetzt wird's kontrovers, habe ich übrigens Ospreay gegen Okada von vom Freitag, aber nur, weil das Finish halt scheiße war.
Nee.
Aber da gab es auch schlimmere Matches. Das war einfach so aus Protest.
Ich wollte sagen, du bist einfach nur mit der Entscheidung des Turns nicht einverstanden. Sind wir doch mal ehrlich.
Es geht ja nicht um den Turn. Reden wir gleich noch ausführlich drüber. Ich würde sagen, wir reden noch kurz über was anderes. Und zwar, es gibt ja, wie das jedes Jahr beim G1 ist, gibt, oder will noch irgendjemand was zu irgendeinem Match sagen? Hat noch jemand irgendein Match, was er erwähnen möchte gerne? Oder was für ihn positiv herausgestochen ist, was jetzt nicht erwähnt wurde?
Nee, man kann höchstens, kann ich noch hervorheben, dass für jemanden wie mich, der mit New Japan oder dem Stil noch nicht ganz so d'accord geht, diese Yano-Matches tatsächlich eine sehr, sehr schöne Auflockerung immer zwischendurch waren. Und mir das einfach sehr gefallen hat, dass man einfach zwischendurch immer so ein bisschen Comedy hatte und dass das Ganze ein bisschen aufgelockert hat. Das fand ich einfach insgesamt ganz schön.
Das ist ja das, was viele Leute einfach auch online und sowas überhaupt nicht verstehen, dass es einfach auch ein bisschen dazu da ist, um in so einem Turnier, wo es halt nur um straightes Wrestling halt geht, um nonstop auf die Fresse oder sowas, dass das einfach so ein bisschen so eine Auflockerung ist, ein bisschen eine Abwechslung ist und man muss ja auch so sehen, für diejenigen, die halt Yano als Gegner haben, so ein bisschen auch so ein kleiner Rest-Day ist, dass man halt da diesen einen Tag im Turnier hat, wo man vielleicht nicht so viel wresteln muss, wo man ein bisschen verschnaufen kann
Ja, wie es halt bei Goto zum Beispiel war. Der war ja schon relativ früh verletzt und dann hat man das genutzt, dass er halt einfach einen Tag keinen Bump genommen, hätte ihn, glaube ich, auch fast nur eingerollt mäßig.
Genau.
Und ja, er ist da, er muss keinen, nicht via Forfeit verlieren und kann halt ein bisschen Pause machen.
Mhm. Genau. Und dazu gleicht sich so ein bisschen so eine amüsante Abwechslung halt. Klar, du kannst jetzt argumentieren, diesen Quatsch, den Toriyano da macht, das macht er seit 8 Jahren und die Wrestler sind immer noch blöd genug und fallen drauf rein.
Ja.
Aber Toriyano ist halt der Meister, ne? Also das ist halt der...
Wollt ihr mal was... Ich hab hier von den Freunden von Straight Wrestling, vom guten Flosch,
ja,
der macht ja jedes Jahr ein großes Google Docs Spreadsheet mit sämtlichen Statistiken und allem. Und er hat dieses Jahr sogar die Matchzeiten aufgezählt. Die gesamten Matchzeiten der einzelnen Wrestler und des G1s. Maschinen. Was denkt ihr, welcher Wrestler hatte die längste Matchzeit insgesamt in Summe?
Ich weiß es auf jeden Fall, weil das hat Kevin Kelly nämlich am Kommentar gesagt, das ist Naito.
Ja, Naito mit 3 Stunden 27 und 41 Sekunden.
Und vor allem hatte der vor dem Match gegen Evil, war der 3 Minuten unter der längsten Zeit von allen G1s insgesamt. Das heißt, nachdem der 3 Minuten gegen Evil gewrestelt hat, hatte der die längste Zeit von allen G1s zusammengerechnet, von allen Teilnehmern, die Matchzeit zusammengerechnet, hat der die meiste Zeit.
Ja.
Das ist einfach unfassbar. Und die Naito-Matches waren ja auch meistens die längsten Matches, zumindest in seinem Block halt.
Ja, nee, insgesamt. Und zwar, wie gesagt, Naito ging insgesamt 3 Stunden 27, 41.
Eieiei.
Damit hat er einen Durchschnittswert pro Match von 23 Minuten und 5 Sekunden. Auf Platz 2 haben wir Ishii mit 2 Stunden 52 und 53 Sekunden. Also mit einer Durchschnittszeit von 19 Minuten 13. Auf 3 haben wir Shingo Takagi mit 2 Stunden 51, 25 Sekunden. Und einer Durchschnittszeit von 19 Minuten 3 Sekunden. Und auf dem letzten Platz Toriyano. Mit einer Gesamtmatchzeit von 1 Stunde und 34 Sekunden, was einen Durchschnittswert von 6 Minuten 44 macht.
Einfach Naito die dreifache Zeit fast, ja. Alter.
Und selbst der Pimp hat eine halbe Stunde mehr als Yano.
Ja. Oh.
Und das heißt, in Block A hatten wir eine insgesamte Matchzeit von 11 Stunden 49. In Block B von 11 Stunden 47. Im Durchschnitt war das Ganze dann 15 Minuten 45 im Block A pro Match und 15 Minuten 43 im Block B.
Interessant.
Genau, also das fand ich sehr interessant. Danke für Straight Wrestling. Danke an Flosch für diese tolle Statistik.
Danke, dass du keine Hobbys hast.
Hat er wirklich nicht. Er sammelt nur Sherox-Karten.
Und das fand ich gerade mal sehr interessant, kurz vorzulesen.
Ja, natürlich. Gehen wir mal kurz auf die einzelnen Blöcke ein. Nicht zu sehr ins Detail, aber so ganz grob. Der Block A waren ja Okada, Ibushi, Ishii, Taichi, Jay White, Suzuki, Takagi, Yujiro Takashi und Jeff Cobb.
Yes.
Erzähl doch mal gerade, Jungs. Dila, vielleicht fang du doch mal an. Was sind deine MVPs? Was sind so deine Enttäuschungen aus dem ersten Block? Also nicht an Matches, sondern an Wrestlern selber.
Ja, Yujiro hätte halt fernbleiben können. Braucht halt niemand.
Yujiro habe ich jetzt zum Beispiel nicht in meinen Enttäuschungen, weil da wusstest du halt, dass die Qualität relativ low wird.
Genau, also den habe ich jetzt auch nicht als Enttäuschung, sondern das ist halt einfach Fakt.
Ja, das ist halt, klar, der hätte von vornherein halt wegbleiben müssen, aber es ist halt auch so ein bisschen... quasi der Yano von seinem Block, nicht wegen den Comedy, aber so ein bisschen, dass du sagen kannst, okay, hier pacest du mal so ein bisschen low, wobei der ja auch längere Matchzeiten hat als Yano, aber so in die Richtung halt ungefähr, ne?
Ja, wer mich tatsächlich enttäuscht hat, wo ich eh nicht viel Erwartung hatte, war Jeff Cobb, fangen wir so an. Aber er steigerte sich dann erst zum Ende hin. Das war so ein bisschen schade.
Ja, bei Jeff Cobb hatte ich auch so ein bisschen der hatte ja schon letztes Jahr nicht so den guten G1-Run.
Richtig.
Und dann war halt so, war ich jetzt so, okay, ne, Jeff Cobb ist dann halt im Turnier. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber okay. Ich würde ihn, hätte ihn für dieses Jahr so ein bisschen neutral eingeordnet, weil es ein bisschen besser war, fand ich, als letztes Jahr.
Ja.
Aber,
ich sag, es tut ja besser. Und wenn du guckst, er hat ja dann quasi, wenn du schaust, gegen wen er gewonnen hat. Gegen Ishii, gegen Ospreay, gegen Takagi und gegen Jay White.
Ja, also das ist, wie du sagst, das ist so, im Verlauf des Turniers ist das halt immer besser geworden.
Ja.
Bei ihm.
Nur gegen Yujiro hat er verloren.
Ja, das waren auch Yujiros einzige Punkte.
Ja. Boah, Yujiro und Toru und Yoshihashi an einem Block. Huiuiui, das wäre. Block C sucht nur Leute.
Ja, aber fahr bitte fort.
Mit ja, genau, Kopf habe ich abgehakt. Wo ich auch so ein bisschen meine Probleme mit hatte, aufgrund der Darstellung und was dadurch folgte, war Okada.
Ja, Okada für mich einfach die Enttäuschung des ganzen Turniers.
Einfach weil er einfach nicht gut gewrestelt hat aufgrund der Story. So eine Story kannst du auch machen. Das Problem ist, New Japan hat halt keine Balls, das dann halt durchzuziehen, weil er hat quasi den Rainmaker nicht wirklich eingesetzt, außer im Match gegen Ospreay. Und dann war halt das Ding, dass er immer mit seinem Money Clip, dass er seinen Money Clip, seinen neuen Finisher, da seinen Submission Move eingesetzt hat. Und dann hat er halt meist durch durch Dings gewonnen, durch hier Roll-Ups und paar Mal durch den Money Clip. Aber wenn er sein Mojo doch nicht findet und nicht weiß, wie er vorgehen soll, dann hätte er doch viel mehr verlieren müssen.
Ja.
Und hätte nicht 12 Punkte holen dürfen. Hätte er, wäre er bei 8 Punkten gewesen, hätte gesagt, gut, die Story kann ich verstehen, die Story ist gut. Aber so ist das doch, ne? Er darf doch nicht, mit so einer Story darfst du nicht um den Finaleinzug mitmischen.
Da, das ist eben, der hatte halt, bevor der letzte Tag von dem Block war, da war der halt erster Platz mit Ibushi und Jay White. So kannst du so eine Story halt nicht durchziehen, das funktioniert halt nicht.
Ja, und Problem ist, dass man ja auch keine guten Matches gewirkt.
Ja. Und durch diese Story hat ja halt auch die Matchqualität total gelitten. Ne? Also, ja. Das waren halt auch alles so. Also da waren ein paar schlechte Dinge nicht, ein paar Dinge, bei denen nicht schlecht waren. Das gegen Ibushi war gut, das gegen Shingo war auch sehr gut.
Das gegen Suzuki war, fand ich auch sehr gut.
Ja, sowas, da waren halt gute Dinge dabei, aber das war halt nicht so. So wie man das halt von Okada kennt, dass das halt so auch so ein bisschen halt aufgrund dieser Story halt runtergepaced worden ist, aber dass er dann trotzdem die Matches gewonnen hat, das war halt totaler Quatsch.
Wie gesagt, hätte er 8 Punkte, hätte ich nichts gesagt.
Ja.
Aber New Japan kann halt Okada einfach nicht verlieren lassen.
Nee.
Das wo ich mir halt denke, er gewinnt das Turnier eh nicht, dann lass den doch verlieren, das tut ihm nicht weh.
Nein, aber...
In Tanahashi hat er dieses Jahr auch 8 Punkte, so als Vorgriff. Ja.
Aber das ist das halt, was man nicht so ganz versteht oder was man noch nicht so ganz gerafft hat. Dass das nicht schlimm ist, wenn man das Ace oder den Topstar halt auch mal verlieren lässt. Oder dass das vielleicht auch mal gut ist, wenn der halt auch mal verliert. Und, oder dass man das vielleicht auch mal nutzt, einen Sieg gegen das Ace zum Beispiel mal benutzt, um andere Leute overzubringen und sowas halt. So, das hat man nicht so ganz hundertprozentig verstanden, aber ist ja auch nicht schlimm, weil Okada ist ja erst seit ungefähr 6 Jahren an der Spitze oder sowas.
Ja, genau so.
Das ist halt immer noch das ganz, ganz große Problem. Und ich habe das letzte Mal in einem Kommentar gelesen, das ist schon ein paar Monate her oder sowas, da hat irgendjemand mal gesagt, je länger Okada in seiner Karriere wrestelt, desto weiter entfernt er sich von diesem Goat-Status. Und
ja.
Das ist halt auch ein Fakt, den ich kommen sehe. Also das ist halt leider auch so, weil du weißt halt de facto einfach nicht, wie du den Kerl buckst, ohne dass der den Titel um die Hüften hat.
Ja, und da braucht man halt neues Potenzial, also neue Ideen, weil die Sache ist, die ihn ohne einen Titel zu bucken, jetzt aus der Ferne, sage ich mal, vor allem hat jetzt auch das G1 gezeigt, jetzt der letzte Tag vom Block A, schwer ist das nicht.
Ja.
Schwer ist das nicht, aber du musst dich das halt auch trauen.
Ja, natürlich.
Aber das wird halt nicht passieren.
Nee, das ist halt das Problem, das wissen wir alles. Naja, wenigstens wird er bei Wrestle Kingdom Rev Pro Champion.
Wenn es nicht so traurig wäre.
Nee, aber fahr doch gerne noch weil, über Okada. Ja, kommen genau. wir gleich nochmal über einen anderen Punkt drüber zu sprechen. Genau. Erzähl uns doch nochmal ein bisschen was über deine
Enttäuschung habe ich sonst.
Oder gesagt, erzähl
in dem
noch.
Block eher Okada nur.
Ja, dann,
wer mich sehr überrascht hat, war tatsächlich Taichi.
Ja, Taichi hat richtig delivered in dem Block oder in dem Turnier hier.
Also das war, würde der jedes Mal so wresteln, klar, dann wäre der ganz schnell kaputt. Aber das Ding mit Ishii, das Ding mit hier Bushi, das ja. Ding auch mit Suzuki,
ja, also,
oder auch mit White, Leute.
Ja, der hat auf jeden Fall richtig gut abgeliefert, was ich auch ehrlich gesagt nicht so kommen sehen hätte. Und richtig, richtig super. Also habe ich auch bei meinen MVPs mit dabei, Taichi.
Ja.
Bin ich super impressed mit, was der abgezogen hat. Ich meine, gut, ne, dass man gegen Ishii ein geiles Match zeigt, das ist ein Selbstläufer. Wer gegen Ishii kein gutes Match hat, der ist ein schlechter Wrestler. Aber da noch weiter abzuliefern, abseits davon, ne, da auf jeden Fall Hut ab für. Hat
Marcel?
Abgeliefert, hat mir gefallen.
Ja, wir haben gerade wieder Tonprobleme. Ich lasse ihn einfach reden.
Ah, okay.
Wen ich noch habe als MVP auf der Liste ist, klar, Tomohiro Ishii muss man immer nennen. Ist jetzt keine Überraschung. Oh, ihr habt wieder Tonprobleme, schön. Und könnt ihr mich überhaupt jetzt wieder hören?
Jetzt gerade wieder.
Oh, cool. Ich habe auf jeden Fall gesagt, Tomohiro Ishii ist noch ein schöner MVP. Überraschung, Überraschung. Na, also, auf Tomohiro Ishii zu setzen ist immer, nicht verkehrt. Immer jemand, der halt noch abliefert in so einem Block. Und wen ich noch als MVP habe, ist Shingo Takagi.
Das Ding ist halt, der A-Block hat für mich, also, mal abgesehen von Yujiro, keinen wirklichen Verlierer. Finde ich. Also klar, Okada, ja, der zeckt mich halt gar nicht. Aber ansonsten haben die halt einfach alle abgeliefert.
Genau das.
So.
Ja, der Block A war halt auch der, der es, naja, sagen wir mal, einfacher hat, weil da war halt eine hohe Matchqualität schon von Anfang an automatisch da, ne, bei der Konstellation.
Eben.
Okay, sollen wir in den Block B springen oder will noch jemand was zum Block A sagen?
Ne, Block B, gerne.
Block B, gut. Dann, Marcel, fang du noch mal an. Deine MVPs und deine Enttäuschungen aus dem B-Block.
Also MVP für mich eindeutig Yoshihashi. Also bei dem habe ich halt gar nichts vorher erwartet. Aber der hat halt sich in jedem Match, hast du ihm richtig angemerkt, dass er sich anstrengt. Der will abliefern. Und das hat für mich dann auch funktioniert. Wir hatten da drüber geschrieben. Für dich hat es halt gar nicht funktioniert. Für mich aber voll. Du hast ihn, finde ich, in so eine Position gebracht, wo der halt so in der Under- bis Mid-Card hin und wieder mal was gewinnt. Den stellst du vielleicht irgendwann auf irgendeiner Tour mal in ein US-Title-Match, ein IC-Title-Match, also gut, jetzt aktuell nicht, weil ist immer noch diese Double-Championship-Scheiße. Und er ist so in dieser Position, wo du sagst, okay, es würde mich jetzt nicht so sehr überraschen, wenn er vielleicht auch mal überraschend einen Sieg holt gegen einen der Großen. Von daher, das fand ich halt sehr, sehr stark. Also der ist da für mich am meisten rausgesprungen von allen. Und ansonsten war der B-Block für mich eher so, boah, ja, okay, musste halt mitnehmen, gehört halt auch dazu.
Ja,
das beschreibt das tatsächlich sehr, sehr gut dieses Jahr, gehört halt mit dazu.
Klar, da sind großartige Leute bei, wie ein Zack selber, den ich halt feier. Aber die haben halt mich nicht so abgeholt. Also die haben es nicht geschafft, mich anzuzünden, wie man immer so schön sagt.
Mhm.
Und da hilft dann halt auch ein Toru Yano-Match nichts, wo ich dann halt einfach mal 5 Minuten einfach nur mit einem Grinsen da sitze und dann geht's wieder weiter.
Ja, gut. Also ja. Ich hatte auch Spaß mit dem B-Block. Ich fand den auch sehr gut. Du hattest da auch eine Menge gute Leute, ein paar coole Matches. Klar, das war auch nicht auf der Qualität, die der A-Block hatte. Machen wir uns da überhaupt nichts vor. Aber für mich war das auch ein bisschen so der Block, wo du halt viele so Matches hattest mit Storytellings, wo viele Stories erzählt wurden und sowas so. Das fand ich ganz gut. Du hast eben schon erwähnt, die Begeisterung mit Yoshihashi teile ich nicht so ganz. Also das ist persönlich nicht mein Fall, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er sich angestrengt hat. Und dass er da auf jeden Fall Bock drauf hatte und abliefern wollte. Das auf jeden Fall. Dida, hast du da sonst noch irgendjemanden als MVP anders auf dem Schirm?
Wer dieses Jahr halt richtig Bock hatte, was halt auch nicht immer der Fall ist, ist halt Naito.
Ja, also Naitos G1 fand ich auch, habe ich auch bei meinen MVPs. Der hatte auch ein sehr gutes G1, wie ich fand, dieses Mal. Mit guten Matches gegen Tana, das war fantastisch.
Boah, gegen Tana, vor allem an Tag 1, das war so, Digga.
Genau, das gegen Zack war richtig gut. Das gegen Sanada fand ich auch ziemlich gut.
Das war klasse.
Und der hat das schön abgeliefert, das fand ich auch, wie du sagst, das ist immer nicht selbstverständlich, dass Naito da Bock hatte. Oder Bock hat. Diesmal hatte der echt Bock. Von daher hat mir gefallen. Wenn ich auch noch als MVP hatte, so ein bisschen, ist Juice Robinson.
Yo.
Der hatte auch, finde ich, ein sehr gutes G1 gehabt. Ich glaube, zwar nur 8 Punkte Ende. Aber der hatte immer eine sehr überdurchschnittliche Matchqualität, wie ich fand, in den meisten Fällen. Und war halt schön, den auch mal wieder zu sehen, dass der halt wieder am Start war. Und deswegen auch für mich stach hier positiv auf jeden Fall heraus. Als Enttäuschung habe ich auch zwei Leute. Wobei bei einem habe ich so ein kleines Fragezeichen. Und zwar, das ist Hiroki Goto.
Ja.
Ein bisschen dadurch geschuldet, dass er sich wohl relativ früh in dem Turnier schon verletzt hat. An der Schulter und am Arm.
Mhm.
Und dadurch halt ein bisschen ein bisschen runterfahren musste und sowas alles. Dadurch ist halt jetzt nicht so ganz das tolle G1 bei rausgesprungen. Kann man, glaube ich, verkraften. Zumal es halt auch nur Goto ist, der halt auch im Main-Kosmos leider nicht so die große Relevanz hat.
Jetzt ist aber doch das Jahr des Gotos.
Ja, nächstes Jahr ist das Jahr des Goto. Und wen ich leider aber auch als große Enttäuschung habe, ist leider Evil.
Ja.
Evil hat mir gar nichts gegeben.
Also
die Evil, ist leider mit.
Ich mag den Charakter oder Evil generell ja eigentlich sehr gerne, aber... Nee, das war halt einfach überhaupt nichts. Also jedes Match halt auch nach der gleichen Formel mit Eingriffen von Dick Togo.
Aber nicht die unterhaltsame Variante wie bei Jay White in Block A.
Ja, richtig.
So, bei Jay White war das halt immer unterhaltsam, weil auch Jay White so ein bisschen mit dem Publikum gespielt hat, die verarscht hat. Und bei Evil war es halt nur so, ja, da ist halt ein Typ, der guckt grimmig und der hat einen Typen neben dem Ring stehen, der für ihn irgendwie die Drecksarbeit macht.
Ja, und halt aber auch immer nach der gleichen Formel. Kurz ein paar Eingriffe, Ref-Bump, Low-Blow, Dick-Togo-Eingriff. Ne, also das war halt immer das... Also der hatte auch ein paar gute Matches, zum Beispiel das gegen Zack fand ich richtig gut. Ich glaube, das war's. Das gegen Tana war auch nicht schlecht, aber der Rest war halt so...
Wie gesagt, das gegen Kenta lebte halt von der Story.
Ja, das war nochmal ein bisschen was anderes, weil es so ein bisschen so diese Story da halt mal mit so ein bisschen reingespielt hat. Wo dann auch Kenta meinte, ja komm, hier, Dick Togo, greif für mich ein, greif gegen Evil ein. Und Dick Togo meinte halt, nee, ist nicht. Sowas halt, das war so in der Form dann noch ein bisschen unterhaltsam. Aber der Rest war halt, das sind halt Sachen, die geben mir auf einem Storytelling, auf einer Storytelling-Ebene nichts. Und wrestlerisch gibt es mir halt noch überhaupt nichts, weil... Evil ist ein vernünftiger Wrestler, also so solides Mittelmaß, aber durch diesen Heel-Character und diese Eingriffe ist das vollkommen nebensächlich, dass der halt wrestelt, sondern es wird dann alles durch diese Eingriffe und durch diese Shenanigans geführt. Und da kann er dann der beste Wrestler der Welt sein, das ist dann kackegal einfach.
Ja, da hast du jetzt gesehen bei zu Jay Wright, bei ihm war jetzt dieses Jahr das Gute, ich fand ihn auch, den habe ich eben auch noch ein bisschen vergessen. Bei Jay White war das Ding, dass er zwar sich die Hilfe von Ghetto hat nehmen lassen, so, aber du hast auch gemerkt, dass er so war, nee, ich will das nicht ständig, ich krieg das auch so hin. Und in dem Match mit Yujiro scheinte es auch fast so langsam zu kippen. Und Ja, bei White sehe ich jetzt den Punkt, da kann ich schon mal vorgreifen, da werden wir bald was Charakterveränderndes erleben.
Definitiv, aber auch so, und bei Jay White hat es halt gepasst, weil da passt halt auch diese Konstellation mit Gedo einfach, diese Eingriffe, da passt das einfach viel besser, weil Jay White gewinnt halt Matches, nicht weil er der bessere Wrestler ist, sondern Jay White ist einfach der smartere Wrestler. Und er nutzt halt seine Smartness, ist das überhaupt ein Wort? Keine Ahnung.
Benutzt er halt, ist es ein Wort.
Jetzt ist es eins, genau. Der benutzt das halt, kombiniert das mit diesen Ghetto-Eingriffen und so ein bisschen, da funktioniert das halt viel besser. Und du nimmst das, diesen Heel-Charakter dem da auch viel mehr ab. Aber bei Evil zündet das halt einfach null, finde ich.
Genau.
Das funktioniert halt. Deswegen hier für mich auch ganz klare Enttäuschung in dem Block.
Das ist richtig.
Okay. Irgendjemand noch was zu dem Block sagen? Sonst gehen wir auf die zwei kurzen Storylines an, bevor wir über das Finale sprechen.
Machen wir.
Nö.
Machen wir, okay. Also es gab ja so zwei, so ein bisschen so die Storylines. Die Nummer eins war, ist der Bullet Club noch fein?
Genau, also das ist ja sowas, was mich dann auch wieder mehr reinholt. Wir hatten ja die Nummer, dass, ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag es war, Jay White musste gegen Yujiro antreten. Und ja, Jay White ist davon ausgegangen, dass sich Yujiro für seinen Leader im Grunde genommen, weil die Rangordnung ist ja relativ eindeutig, eigentlich.
Es war der Tag 13 übrigens.
Bitte?
Es war der Tag 13
übrigens. Okay, ja. Der 13. Bitte sag mir, dass das an einem Freitag war. Das wäre perfekt.
Nee, war an einem Samstag.
Es war der 10.10. Ah, schade. Schade, schade. Naja.
Wäre jetzt sehr witzig gewesen.
Und sich aber Yujiro dazu entschlossen hat, nö, ich lege mich nicht einfach so hin. Und es sogar fast noch geschafft hätte, Jay White zu besiegen.
Ja.
Weil der natürlich Jay davon White dann halt dementsprechend ein bisschen überrumpelt hat. Überrumpelt war.
Ja. Jay White hat sich hier super sicher gar keine Gear angehabt, nur im Tanktop und in der Jogginghose.
Genau. Weil er dann dementsprechend auch minimal wütend, möchte ich behaupten.
Ja, da gab es ja dann danach noch bei den Postmatch-Comments ist er dann ja auch ein bisschen ausgerastet, hat die Stühle durch die Gegend geworfen. Ghetto hat ihm versichert, er hatte damit nichts zu tun. Und man muss ja dazu auch sagen, Evil hat ja dann auch immer erwähnt, ne, hier so in seinen Promos, dann den Postmatch, ja, Jay White, kannst du Ghetto überhaupt noch vertrauen? Kannst du Yujiro überhaupt noch vertrauen? Und am Finaltag war es ja auch so, dass Evil derjenige war, der im Tag Team Match mit Yujiro war. Und Jay White mit den anderen Bullet Club-Leuten.
Also meine Hoffnung ist da so ein bisschen, dass sich der Bullet Club dann halt entzweit. Dass du halt zwei Seiten hast. Die einen, die halt hauptsächlich dann aus den Gaijins bestehen. So Leute wie Jay White, G.O.D. Von mir aus auch ein Bad Luck Farley. Keine Ahnung, wer da noch alles mit drin ist gerade. Vielleicht auch ein Osprey. Who knows? Oder dass sich Jay White mit Osprey und vielleicht auch noch G.O.D. zusammentut und die halt entweder den neuen Bullet Club bilden oder ein neues Stable aufmachen.
Eins von beiden würde es auf jeden Fall sein.
Ja.
Was ich auch nicht ausschließen würde, was ich nicht weiß, ob es funktionieren würde, weil Jay White ein guter Heel ist, in dem Zuge eventuell ein Faceturn von Jay White.
Davon gehe ich nämlich aus.
Es sieht leider mehr nach einem Faceturn von ihm aus, so wie er da ausgerastet ist und erst er derjenige ist, der hintergangen wurde.
Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen.
Ist vor allem, du merkst auch einfach den Zuschauern an, Entschuldigung, Drew, die wollen ihn jetzt langsam für ihn klatschen. Und sie warten auf den Moment, wo sie es halt dürfen.
Ja, sehe ich auf jeden Fall.
Genau, und wie gesagt, weil die Sache ist halt die, Jay White jetzt aus dem Bullet Club rauszunehmen in eine Heal-Gruppierung mit Osprey, der jetzt gerade geturnt ist und jetzt quasi ein bisschen großheelig sein werden soll. So zwei Leute funktionieren nicht nebeneinander. So ein Osprey, der muss jetzt quasi alleine diese größere Figur sein, was ja, auch immer da folgen mag.
Der ist dann halt quasi selber ein Leader und zwei Leader passt halt nicht, ne?
Genau, und Jay White, den sehe ich jetzt wirklich im Redemption-Zug gegen Bullet Club als Lone Warrior als Face.
Genau, aber das musst du dann auch bringen. Also du kannst jetzt, wenn du Jay White Face turnst, oder dann vielleicht eher in so eine Tweener-Face-Rolle, du kannst dir dann jetzt nicht irgendwie zu Chaos oder sowas schmeißen, sondern wie du sagst, dann schon so eine Lone Warrior-Storyline halt und dann den Bullet Club 1 oder welche Gruppierung dann auch immer dann halt einzeln auseinandernehmen oder sowas halt. Und, aber was du auf jeden Fall machen willst, wenn du so einen Bullet Club-Split hast, dann müssen alle Leute vor Ort sein.
Ja, definitiv.
Dann musst du die ganzen Leute am Start haben, die jetzt noch fehlen. Das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn du das jetzt nur zwischen den Main-Playern machst und dann auf einmal, oh, Chase Owens darf wieder ins Land, der entscheidet sich dann einfach für irgendeine Seite oder G.O.D. kommt dann einfach
und, was ist mit Gino Gabino?
Ja, ein bisschen juicy, Alter. ergreifen dann Superteil, also die müssten dann, glaube ich, schon alle vor Ort sein, aber ich gehe davon aus, dass jetzt entweder zur nächsten Tour wird schwierig, aber spätestens zur Tech League, also zur Doppelturniertour, dass die dann wieder am Start, zumindest G.O.D. und sowas.
Die wichtigen Player auf jeden Fall.
Genau, die sind dann halt wieder am Start für die Touren und dass man dann diese Storyline vernünftig wenigstens dann auch machen kann.
Und was wir auch in der ganzen Bullet Club Storyline nicht außer Acht lassen dürfen, ist Kenta. Weil Kenta hatte ja auch seine Probleme mit Evil und ich glaube, es war Dick Togo. Ja, ja, genau, Dick Togo läuft bei Evil mit rum. In deren Match. Da gab es ja auch nicht einfach nur ein, hey, komm, wir machen jetzt hier einfach ganz normal ein Match oder ich leg mich für dich hin, weil du stehst in der Rangordnung über mir, blabliblub.
Ja.
Was ist mit ihm?
Genau, das ist ja so ein bisschen das Problem, was Evil eh hat. Der ist ja zum Bullet Club geturnt. Mit Gedo dann halt, also Gedo hat ihn ja dann irgendwie quasi zum Bullet Club geholt mit Dick Togo, aber der hatte ja nie so wirklich die Konfrontation oder oder ein Aufeinandertreffen mit allen anderen vom Bullet Club. Das erste Mal war ja wirklich, als er gegen Kenta gekämpft hat, oder er und Jay White, die waren ja quasi nie zusammen irgendwo, also auch dem geschuldet natürlich, weil sie in verschiedenen Blöcken waren und weil die Wrestler aus dem einen Block nicht an den Tagen von dem anderen Block am Start waren. Das heißt, du hattest nie irgendwie, also noch nicht mal irgendwie eine Unterhaltung von denen, dass man zum Beispiel irgendwie Jay White sagt, ja, willkommen im Bullet Club to Sweet High oder sowas, sondern gar nichts. Du hattest gar keine Interaktion zwischen denen, sondern nur quasi in Promos, wo die beiden unabhängig voneinander übereinander und nicht miteinander geredet haben, weil sie ja auch nicht miteinander reden konnten. Und das macht das Ganze noch so ein bisschen interessanter halt alles, weil, ne, wie eben schon gesagt, Evil streut so ein bisschen Salz in die Runde, sagt, kannst du Yujiro überhaupt vertrauen? Kannst du Gedo überhaupt vertrauen? Ne, so ein bisschen das alles angezweifelt und Kenta hat da ja so gar nichts zu abgegeben. Der steht da so quasi dazwischen so ein bisschen. Weil es ja auch nie so wirklich die Konfrontation gab oder die Auseinandersetzung gab zwischen Jay White und Kenta. So komplett so, zu 100%.
Mhm.
Und da ist halt die Frage, in was das hinausläuft. Für welche Seite wird sich Kenta entscheiden? Zu wem steht Kenta? Steht er zu einem von beiden? Steht er vielleicht zu gar keinem von beiden? Das ist die Frage hier.
Ja, dass Kenta vielleicht den Bullet Club verlässt und einfach Solo-Heel unterwegs ist.
Ja. Vielleicht.
Oder vielleicht sich auch, um den Namen wieder reinzubringen, Osbert anschließt. Auch das ist durchaus im Rahmen des Möglichen.
Auch das ist sehr möglich sogar, natürlich. Ist alles noch offen. Wir haben noch keine genauen Antworten darüber gekriegt. Wird sich im Laufe der Zeit jetzt zeigen, wahrscheinlich in der kommenden Tour dann. Muss man abwarten. Kommen wir zur nächsten
kommende Story, Tour, du bist optimistisch. Wir reden hier von Longtime Booking Genius Ghetto.
Ja,
das aber, Ganze wird aufgelöst bei Wrestle Kingdom 2023.
Ja, aber es muss ja jetzt schon mal so ein paar Weichen müssen ja jetzt schon mal gestellt werden im Laufe der Zeit.
Ja,
bis es dann halt in Richtung Wrestle Kingdom gibt, wo es dann wahrscheinlich einen großen Clash gibt in irgendeiner Form. Kommen wir in dem Punkt auch zu der nächsten Storyline. Wir haben es eben schon mal angesprochen. Will Ospreay ist heel geturnt.
Was ich sehr gut finde.
Am letzten ich Tag auch. Des A-Blockes im Match gegen Okada.
Auch da, die einzige Konsequenz ist, dort zu machen.
Erst haben sie so ein bisschen, ne, normales Match gewirkt, schien alles okay zu sein. Dann stand auf einmal Bea Priestley auf dem Apron. Und jeder war so, what the fuck, was macht sie jetzt hier? Ist okay. Ist dann auch, hat den Ring geentert, wurde von, ich glaube es war Red Shoes im Match.
Ja.
zurückgehalten. Und dann hatten wir die Rückkehr von seiner Exkursion von Tomoaki Oka, aka dem Great Okan, der zurückkam in den Ring, hat den Money Clip unterbrochen, hat Okada seinen Claw Slam verpasst. Und Osprey schien zuerst noch so ein bisschen perplex zu sein, wusste nicht genau, was abgeht. Stormbreaker Finish, gewinnt. Und attackiert danach noch Okada mit der Hidden Blade. Und sagt, du hast mich unten gehalten, fuck you. Und verlässt mit dem Great Okan und mit B-Priestly zusammen den Ring. Sagt sich von Chaos los in der Nach-Promo. Hat das noch ein bisschen erläutert quasi, ne, dass Okada immer so der Main-Player ein bisschen war. Der Fokus immer auf ihm lag, was auch nicht ganz unwahr ist. Und dass dadurch Osprey halt immer der war, der die zweite Geige spielt. Aber jetzt hat er keinen Bock mehr, die zweite Geige zu spielen. Hat sich Great Okan dazu geholt, was sogar Sinn macht, weil Great Okan ja seine Exkursion bei Rev Pro hatte, in England hatte. War dort ja auch undefeated. Und dass sich dann Osprey ist ja auch der Rev Pro Champion noch, also beziehungsweise der British Never Heavyweight Champion. Und hat sich ihn dann so ein bisschen als Anhängsel geholt. Die Priestley macht natürlich auch Sinn, das ist seine Freundin. Und sie hat es ja auch gesagt, ne, hinter jedem starken Mann, da steht eine starke Frau. Ich denke, die da kann das auch bestätigen.
Das ist korrekt.
Und ja, er hat gesagt, er wird eine neue Gruppierung gründen oder sich eventuell dann dem Bullet Club anschließen oder den Bullet Club übernehmen. Man weiß es noch nicht so genau. Wir wissen erstmal, Osprey ist raus aus Chaos, Osprey ist jetzt Heel.
Das ist tatsächlich auch für mich neu, weil ich habe diese Promo tatsächlich nicht gesehen. Weil meine Hoffnung war immer noch so ein bisschen, dass Osprey dadurch den Chaos übernimmt. Das ist ja fast den Chaos. Gute Deutsch. Chaos übernimmt und dass der Name wieder Programm wird. Dass Chaos nicht irgendwie einfach nur so ein egales Face-Stable ist, sondern halt eben wieder Heels. Und der Name Chaos passt zu Heels besser als zu einer random Face-Gruppe.
Natürlich, das ist korrekt. Ich sag mal so, es kann ja noch werden. Ne? Also, ich sag mal so, wenn jetzt der Plan wirklich ist, Chaos zu übernehmen, dann geht er ja nicht hin in der Backstage-Promo und sagt, yo, Okada, ich geh nicht raus aus Chaos, sondern ich übernehme deinen Scheiß jetzt und deine Leute folgen mir. Das inszenierst du dann halt als ein Segment oder sowas im Ring, ne? Das würde der jetzt nicht erzählen. Genauso wie er ja nicht erzählen würde, oh, übrigens, ich gehe jetzt in den Bullet Club, das ist mein Masterplan, das passiert ja dann einfach, das würde er uns ja nicht erzählen.
Eben. Aber da bin ich sehr, sehr gespannt, was da passiert.
Das kommt, so ein Heel-Turn hat sich ja so ein bisschen schon angedeutet, also der war ja quasi die ganze Tour schon über so ein bisschen cocky unterwegs, ne? Und dass das so ein bisschen in so eine überhebliche und sowas geht, das hat sich ja angedeutet. Jetzt halt der Heel-Turn direkt komplett vollzogen. Klar, an der Inszenierung hättest du was ändern können oder hättest es vielleicht besser machen können, gerade bei dem Eingriff von Okan. Alles im Allen ist das bestimmt interessant, also das wirft jetzt halt alles um und ich bin da mal gespannt, wie sich das halt entwickelt.
Dadurch habe ich auch Bock, nach dem Turnier weiterhin so ein bisschen dran zu bleiben bei New Japan.
Ja.
Und wenn es dann halt nur ist, gerade die kommende Tour, so wie ich es jetzt mit dem gestrigen Tag gemacht habe, weil ich irgendwie mich nicht motivieren konnte, das als einzelnen Screen zu gucken, sondern ich habe mir es auf dem Laptop angemacht, Second Screen, halt über den Fernseher dann irgendwie Twitch oder YouTube laufen lassen. So einfach nur so, dass ich halt ein bisschen dranbleiben will. Und dafür sorgen halt solche Storylines bei mir.
Ja, natürlich. Ist auf jeden Fall interessant, wie das jetzt weitergeht. Ich habe ein ganz großes Problem, dass B-Priestly da mit am Start hängt. Die soll sofort wieder weggehen, die Alte. Aber, was sie auch am Kommentar heute erwähnt haben beim Finaltag, also B-Priestly kam ja erstens auch mit dem SWA-Title raus von Stardom. Und man hat halt auch mehrfach erwähnt, dass sie eine Wrestlerin bei Stardom ist. Das hast du vorher nie irgendwie, also Stardom gehört ja schon länger jetzt zu Bushiroad, aber du hast das vorher noch nie erwähnt, dass die irgendwie zusammengehören oder sonst irgendwas. Und du hast diesmal aktiv das wirklich in den, irgendwie in deinem Kosmos irgendwie erwähnt.
Ja, am Ende wird Stardom halt aufgelöst und zur Women's Division von New Japan.
Yay, IWGP Women's Championship, nichts Geileres.
Und IWGP Women's Tag Team Championships. Wenn, dann beide.
Ja, wenn schon falsch, dann richtig falsch. Ja, wie gesagt, also ich brauche die Alte wirklich nicht, also vor allem doch dann nicht in so einer Managerrolle. Und vor allem, das ist ja der Punkt. Du brauchst nicht, das Einzige, was New Japan wirklich nicht braucht, ist noch irgendwie eine Gruppierung oder noch irgendwie ein Team, was ihre Matches gewinnt durch Eingriff und sonst irgendwas. Lass das bitte sofort sein. Ne, also nein. Bitte nicht. Dann wirklich, also dann macht das wirklich, dann werft das alles zusammen und macht das in einer Gruppe, dann von mir aus, aber dann habt nicht irgendwie drei verschiedene Positionen oder Parteien, wo du das mit irgendwelchen Angriffen lässt. Nein, hört auf damit. Macht das nicht. Aber abgesehen davon ist da auf jeden Fall riesig Potenzial da. Man muss sich jetzt auch nur trauen, das durchziehen und dann Wrestle Kingdom 15, Okada gegen Ospreay.
Und dann bitte auch mit dem Sieg von Ospreay, um das Ganze zu zementieren.
Ja, natürlich.
Damit du einen neuen Top-Heel mit ganz oben hast, der dann vielleicht auch gegen entweder Ibushi oder gegen Naito dann halt auch um einen Titel antreten kann.
Im besten Falle ja. Wäre gut. Ja, musst du jetzt halt auch durchziehen. Die lassen ja auch Okada nicht den RevPro-Titel gewinnen. Ich bitte dich, wie lange soll er den Titel denn halten? 5 Jahre? Aber so viel dazu. Gibt es noch irgendwas, was ihr da hinzufügen müsst? Dida, du vielleicht, oder?
Nö.
Also, jetzt hast du den Arm aufgewahrt, Mensch.
Nee, ich habe euch sehr angeregt zugehört. Ich war aber schon im Kopf weiter bei Naito und Doppeltitel und wie man die Scheiße löst.
Ja, ich hatte ja die perfekte Lösung mit dem Okada G1-Gewinn. Hat man mir jetzt auch versaut. Also zum Glück haben sie es mir versaut. Ein Okada G1-Gewinn braucht wirklich niemand, also seien wir mal ehrlich.
Vor allem nicht mit dieser jetzigen Story.
Nee. Ja, nee. Weiß ich nicht, wie man das lösen soll. Meiner Meinung nach sollte man das schnellstmöglich lösen, egal wie. Okay, sollen wir aufs Finale zu sprechen kommen, um dann das ganze Ding hier langsam auch mal so abzuschließen?
Ich glaube tatsächlich, dass sich das Ganze jetzt bei Wrestle Kingdom auflösen wird. Dass du halt irgendwie erzählst, dass an Tag 1 hat Naito dann vielleicht wieder gegen Evil ein Intercontinental Championship Match, was dann Naito verliert und dann kann er halt am nächsten Tag den World Title verteidigen.
Einzeln. Ja, das oder ist ja du das machst es so, Entschuldigung, Drew.
Erzähl.
Oder du machst es so, wie du es mir mal erzählt hast. Hiromu gewinnt das Best of Super Juniors. Und dann kommt Naito raus und sagt, yo, du hast zwar hier das Turnier gewonnen, aber du, hier, mein Intercontinental Title, tschüss.
Ja, auch das ist eine Möglichkeit.
Also, dass er den einfach für einen Turniersieg quasi abgibt, oder was?
Nein, nicht für das Turniersieg, sondern dass er dann sagt, okay, du hast das Best of Super Juniors gewonnen. Ist hier aber nichts mit Junior-Title-Match bei Wrestle Kingdom, sondern du trittst gegen mich an bei einem Tag von Wrestle Kingdom um meinen IC-Title. So was sagt er. Nehme ich auch. Voll. Das ist halt das Gute daran, dass du jetzt wieder, das kann man jetzt mal vorwegnehmen, man hat announced, dass Wrestle Kingdom wieder 2 Tage geht. Das war für mich eigentlich ein No-Brainer, dass das nicht so wird. Also, das war für mich eigentlich
schon vorne. Wobei klar, ich sagen muss, aufgrund durch Corona war es schon ein bisschen newsworthy, ja, okay, was da passiert.
Klar, aber das ist halt der Tokyo Dome, den haben die nicht gerade erst gebucht, den hast du wahrscheinlich schon 1 oder 2 Jahre im Voraus
gebucht.
Hast du den schon gebucht, von daher. Also für mich war das eigentlich nie eine Debatte, dass es nicht wieder 2 Tage gibt. Mhm. Aber jetzt hat man auf jeden Fall die Bestätigung und dadurch kannst du es ja auf jeden Fall machen, dass man dann sagt mit dem Doppel-Champion, okay, einen Tag IC-Title, 2. Tag Heavyweight-Title-Match. Das war ja das, was Naito auch immer gesagt hat. Der will zwar den Doppel-Champion bleiben, aber dass er halt das nicht als Doppel-Championship auskämpfen will, sondern dass er halt sagt, okay, dass ich dann vielleicht, wenn es eine Tour gibt, am Anfang der Tour den einen Titel, am Ende der Tour den anderen Titel, dass er das halt so mal ein bisschen macht, dass dann gegen der Heavyweight-Titel gegen die größeren Leute und ein bisschen die da drunter stehen, dann der IC-Titel verteidigt wird. Schwierig wird es dann, wenn er den Heavyweight-Titel verteidigt und den IC-Titel verliert, weil wenn derjenige den IC-Titel gewinnt, hat derjenige theoretisch auch nochmal eine Chance auf den Heavyweight-Titel verdient, weil er den Heavyweight-Champion besiegt hat.
Naja, dann musst du das halt aussetzen.
Das
ja, ist oder das dann Problem. Tritt er halt danach, also Match 1, sagen wir jetzt einfach Shingo gegen Naito um den IC-Titel. Shingo gewinnt, wird IC-Champion, hat dadurch den Anspruch weil er einen Champion besiegt hat, auf dem Heavyweight Championship, kriegt dann dieses Match und verliert dann halt um den World Heavyweight Title. Zack, hast du beide Titel getrennt. Und Naito sagt halt, von mir, alles klar, komm, hier bald dein IC-Title, ich konzentriere mich auf meinen Heavyweight Title.
Das könntest du dann machen, zum Beispiel zwischen Naito und zwischen Shingo, die Stable Partner sind. Aber wenn da jemand anders mitspielt, ne, dann könnte Naito auch einfach sagen, jo, jetzt habe ich einen IC-Champion besiegt, jetzt will ich wieder einen IC-Title-Shot, weißt du? Also, da dreht man sich dann ein bisschen im Kreis.
Ja, aber du kannst halt auch, Naito ist tranquilo, der hat dann einfach auch keinen Bock.
Genau.
Und man nimmt es ihm ab, wenn er sagt, ja komm, jetzt habe ich das Ding verloren. Okay, ja, kriegst halt hier deine Chance auf den Heavyweight-Title, dann zeige ich dir halt mal, was eine Hake ist. Und dann ist aber auch Ruhe.
Ja, das kriegt man schon irgendwie hin, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Anderer Punkt. Naito gegen Ibushi um den Heavyweight-Title, Naito gegen Sanada um den IC-Titel. Bei Wrestle Kingdom dann.
Nochmal wie?
Naito um den Heavyweight-Title bei Wrestle Kingdom gegen Naito.
Und bei Naito gegen Naito um den Heavyweight-Title?
Naito gegen Ibushi.
Ah.
Um den Heavyweight-Title. Und Naito gegen Sanada um den IC-Title bei Wrestle Kingdom.
Ja, warum nicht?
Damit kommen wir dann auch, würde ich sagen, jetzt zum Finale. Ihr habt es vielleicht schon gerade ein bisschen rausgehört. Das Finale Kota Ibushi gegen Sanada. War auch ein sehr gutes Finale, fand ich.
Jo.
Eine schöne Story miteinander, auch dass Ibushi halt angeschlagen war von dem Kickboxing-Match, was er mit Taichi hatte. Alter, 150 Kicks, Mann. war dann getaped. Sanada ist der erste Mann, der aus dem Kamigoye ausgekickt ist. Also aus dem ersten, das zweite war dann halt fürs Finish.
Das hat man Ibushi auch gut angesehen, dass er das, dass ihn das überrascht hat.
Ja, vor allem, Kamigoye ist, das bedeutet ja der Gottkiller. Heißt das jetzt, dass Sanada mehr als nur ein Gott ist?
Naja, Ibushi hat ja auch die ganze Zeit erzählt, er will das G1 gewinnen, um Gott den Kopf abzureißen.
Er will halt einfach der neue Gott werden. Also sprechen wir mal kurz über Ibushi. Ibushi ist ja auch der erste Mann, der es geschafft hat, 3 Jahre in Folge im G1-Finale zu sein. Und er hat das Ding jetzt sogar 2-mal hintereinander gewonnen. Da ist er nicht der Erste, aber das hat er auch geschafft. Also ja, ein bisschen überraschend für mich dann dadurch, dass Sanada im Finale war, hat dann Ibushi das Finale gewonnen. Aber freut mich auch für Ibushi, dass er das Ding gewonnen hat. Hoffentlich dann jetzt auch mit seinem großen Titelgewinn, den er ja letztes Jahr so ein bisschen verwehrt gekriegt hat. Würde mich sehr freuen, wenn es dann dieses Jahr oder dann nächstes Jahr beziehungsweise so weit wäre.
Dann muss es ja, also sonst muss ich ihn nicht gewinnen lassen.
Ich glaube, das war so ein Ding, das Finale halt, da war egal, wer gewinnt, die Leute sind halt zufrieden, entweder Ibushi oder Sanada. Ich glaube, Sanada geht auch nicht komplett geschwächt jetzt aus einer Niederlage im Finale. Der ist jetzt halt dadurch overgebracht worden, so ein bisschen, dass er im Finale gelandet ist. Ich hoffe, er kriegt dann so ein bisschen jetzt auch den nächsten Sprung. Der Vorteil ist halt, Evil ist nicht mehr da, kann er nicht mehr die World Tag League gewinnen. Und vielleicht ist dann jetzt das Jahr 2021 dann das Jahr von Sanada.
Vielleicht und Ibushi. Das fände ich sehr schön, definitiv.
Und wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut für Ibushi. Wie steht ihr so zu dem Finale, zum Finalsieger? Was sind da so eure Gedanken noch ganz kurz zu?
Also wer es gewinnt, war mir im Endeffekt egal. Weil ich halt mit beiden irgendwie keine Verträge habe. Das Match an sich war...
Die hat ja auch New Japan.
Sie haben es sehr gut erzählt. Das ist halt wirklich so, du hast die ersten 10, 15 Minuten war noch so ein bisschen abtasten, so ein kleines Hin und Her. Und dann haben sie sich halt langsam, aber sicher gesteigert. Sind dann für mich leider nicht eben in den 7. Gang gesprungen, sondern sind halt im 6. geblieben. Ja. Da wäre für mich in den letzten 10 Minuten oder in den letzten 5 bis 10 Minuten noch wesentlich, wesentlich mehr drin gewesen.
Na klar.
Das finde ich halt dementsprechend ein bisschen schade. Aber ansonsten bin ich da völlig fein mit, wie sie das umgesetzt haben.
Wie stehst du zu Ibushi als Sieger?
Ich kann mit Ibushi noch nicht ganz so viel anfangen, leider. Das kommt vielleicht noch, wenn ich ein bisschen mehr von ihm mitbekomme, aber so.
Du musst dir seine,
ist halt der Typ, bei dem ich irgendwie die ganze Zeit darauf warte, dass er irgendwie vom Hausdach springt.
Ja, weil man das hat von Ibushi erwartet, ne?
Ja, so irgendwie, also er hat auch, ich hab's noch nie von ihm gesehen. So eine komplett verrückten Sachen. Aber irgendwie hat er dieses Äußere, wie so ein Mensch, dem halt einfach alles scheißegal ist.
Ja,
Hauptsache, er hat halt die Aura.
Ja, genau. Ja, so, du siehst ihn und denkst dir so, ja, du bist einer von denen, der, keine Ahnung, vom World Trade Center springt.
Ja, der sieht halt auch aus wie so ein 11-jähriger kleiner Pisser, der nur Scheiße im Kopf hat, ne?
Genau, genau, diese Aura, das ist die Aura, die das beschreibt, ist perfekt.
Wenn das ist, dann stehe ich auf und klatsch.
Ja, hab ich jetzt keine Lust mehr.
Und, das ist halt, also ich mag Ibushi sehr gerne, es ist ein fantastischer Wrestler, aber, wie gesagt, der hat halt, ne, diesen kleinen, diesen kleinen Sinn dafür, sich gerne umzubringen. Auch wenn man das
mal sieht. Es ist ein Schuss in den Ofen.
Letztens gab es irgendein Match, ich weiß nicht mehr welches. Da hat er einen Kick an die Brust gekriegt und ist auf seinem Nacken gebammt.
Ja.
Der Typ hat einfach einen ausgeprägten Todeswunsch.
Ja, soll er sich gönnen?
Ja, Ibushi, wie geht's deinem Nacken? Ja. Das ist halt,
er ist noch vorhanden.
Im Gegensatz
zu Ishii, der hat nämlich keinen.
Ja, der hat keinen, aber der hatte noch nie einen.
Der hat keinen Hals.
Da ist sein Kopf einfach mit seinen Schultern fusioniert. ja, ich habe eh die Theorie, dass das schon lange nicht mehr der Ibushi ist, also der gebürtige Ibushi, sondern dass der richtige Ibushi, der ist schon vor ein paar Jahren bei irgendeinem Bump gestorben und die haben halt ganz viele Klone einfach im Keller bei New Japan, im Dojo.
Und immer wenn einer von denen
kaputt geht, dann wird halt aus der Kryptozelle wird einfach ein neuer aufgetaut. Und der wird dann rausgestellt, gesagt so, ne, du weißt, wird das Bewusstsein einfach implantiert und ne, du weißt Bescheid.
Einfach so eine kleine SD-Karte, die bei Ibushi dann wird dann rausgezogen aus dem Kopf und beim neuen Ibushi dem 10. dann wieder eingesetzt.
Genau, und die sagen dann, du weißt Bescheid und der einfach mit so einem Smile hebt einfach den Daumen hoch und sagt, alright bro, let's fuck things up.
High five, und, big boy.
Genau, high five, big boy. Dida, bist du noch da oder bist du,
Ich musste gerade Kete Tschüss sagen, ich bin noch da, ja.
Du bist noch da, Möchtest du abschließend noch irgendwas zum Finale sagen, zum Ibushi als Sieger?
Ibushi als Sieger, wie gesagt, du machst halt mit dem Finale machst du ja nichts falsch und also mit dem Sieger des Finales. Ich habe halt einfach jetzt nur Todesängste für beide im Tokyo Dome. Für Ibushi und für Naito.
Naito gegen Ibushi ist halt immer ein Todesurteil, das ist halt das Problem.
Ja, die sollen mal ein Steel Cage Match draus machen, bitte. Ich glaube, dass ein Steel Cage Match bei New Japan richtig, richtig gut funktionieren würde. Gerade bei den beiden.
Mit einem vernünftigen Aufbau und wenn es in die Fehde passt, ja. Aber Stipulations sind halt immer so ein Ding bei New Japan.
Ja, aber ich glaube, das wäre eine Stipulation, die würde halt funktionieren.
Wie gesagt, wenn man einen fünftigen Aufbau zu hat, glaube ich, ja.
Ja. Ja, vor allem, weil ein Steel Cage Match ist jetzt nicht wie ein Leiter-Match, wo die komplette Match-Symbiose geändert wird, sondern du hast ja nur was um den Ring gebaut.
Genau, du verhinderst halt, dass die beiden halt voneinander weg können.
Genau. Und so, du kannst ja den Stil, das sagte mir nämlich Marcel eben beim Gucken, du kannst den Stil halt wunderbar implementieren, während du diesen Käfig drumherum hast. Du setzt den Käfig halt ein bisschen ein, aber so kannst du das ja wunderbar machen. Du nutzt ihn halt als Workaround. Ja. Also du arbeitest halt mit dem Käfig drumherum und mit dem Käfig zusammen. Und dann kann das wohl funktionieren. Natürlich muss der Aufbau stimmen. Du kannst halt nicht bei WWE machen, ja, hier ist heute Tag und wir machen heute Hell in a Cell.
Ja, größer NXT. Ja. Bei denen läuft das ja gefühlt momentan so, weswegen auch NXT ja mittlerweile immer beschissener wird und wir auch alle irgendwie keinen Bock mehr drauf haben. Aber wir reden nicht über NXT. Wo wir gerade aber bei Steel Cage und New Japan sind, das würde vielleicht auch funktionieren, wenn du Jay White face turnst, weil Jay White kennt die Taktiken des Bullet Clubs, er kennt Gedo, er kennt Big Toe, er kennt dementsprechend auch Evil und er weiß, wie das funktioniert und sagt dann einfach so, ja, ich will dir den Chaos machen, aber wir machen das anders. Wir machen das in einem scheiß Käfig. Damit deine beiden Handlanger nicht einfach so eingreifen können, sondern ich dich vor die Flinte kriege.
Das ist sehr gut sogar. Das gefällt mir.
Das ist halt perfekt. Danke.
Ich hab gerade eine Frage zu Togo. Hofft ihr, dass der irgendwann auch nochmal in den Ring steigt oder sowas? Das ist halt leider nur noch ein bisschen verschwendet von dem Jungen, ne?
Ja, also das enttäuscht mich auch, dass du ihn da reinholst, nur als Manager.
Gut, ich meine, der ist halt auch in seinen 40s oder sowas, aber
der ist 51.
Ja, du, Suzuki ist 52 und
Wrestling. Übrigens, Cage Match, der tritt aktuell nicht für Michinoku Pro Wrestling an.
Oh, doch, tut er. Doch, tut er noch immer.
Fehlinfo von mir. Naja.
Noch eine Frage zu Togo. Wenn ich den bei einer Wrestling-Show sehe und ich mache ein Foto mit dem, habe ich dann eigentlich einen Dickpick?
Halt's Maul! So, damit war es heute von neulich in Japan. Nee,
du wolltest noch über das Finale kurz sprechen, oder? Oder Ibushi als Sieger, oder warst du da schon fertig?
Ich war da schon fertig, ihr habt eigentlich alles gesagt, ja.
Okay, gibt es von einem von euch noch abschließende Worte?
Aber Dick Togo ist ein Typ, den kannst du in den Best of Super Juniors packen, tschüss.
Ich hoffe drum, bitte.
Keine Ahnung, ob der was kann.
Doch, der ist eigentlich noch ziemlich... Also vor 51 Jahre ist das schon noch ziemlich, ziemlich nice. Hat ja auch, ich meine, Wrestling in Bolivien gelernt, ne?
Nee, unterrichtet.
Ja, unterrichtet, gelernt. Wer hat da schon wem was beigebracht? Das kann man nicht so genau sagen. Vielleicht hat er auch von den Voodoo-Omis was gelernt. Who knows? Nein, gibt es noch irgendwas, was ihr abschließend zum G1 sagen wollt? Oder
hol mich hier raus.
Irgendwas noch abschließend, noch irgendeine Bemerkung von euch oder sowas, sonst machen wir jetzt den Deckel drauf und beenden das Ganze hier.
Ja, nee, alles gut. Reicht schon.
Reicht schon, okay.
Reicht.
Dann... Wieder Dank an alle, die zugehört haben. Danke für Dieter, der das Tippspiel wunderbar ausgewertet hat, obwohl er dann selber gewonnen hat.
Nein, ja, Spaß.
Rigged. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.